HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und mein Name ist Karin Röder. Ab nach Paris heißt das Kinderhörspiel, das wir Ihnen heute vorstellen. Das Hörbuch Marsha aus Vermont erzählt eine Weihnachtsgeschichte und wir erfahren etwas über Die Mauer, die größte Wandzeitung der Welt. Und gleich zu Beginn geht es um Menschen neben dem Leben. Der Autor heißt Ulrich Alexander Boschwitz. Als 20-Jähriger emigrierte er 1935 gemeinsam mit seiner Mutter zunächst nach Skandinavien. Und dort erschien auch sein erster Roman, Menschen neben dem Leben. Der Erfolg ermöglichte ihm ein Studium an der Pariser Sorbonne. Während längerer Aufenthalte in Belgien und Luxemburg erschien 1939 Der Reisende. Kurz vor Kriegsbeginn wurde Boschwitz in England trotz seines jüdischen Hintergrunds als Enemy Alien interniert und nach Australien gebracht. Dort lebte er bis 1942 in einem Camp. Auf der Rückreise wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und ging unter. Boschwitz starb im Alter von 27 Jahren. Dorothee Meyer-Karweg, Menschen neben dem Leben ist also der Debütroman des Autors Ulrich Alexander Boschwitz. Worüber schreibt er?
Also dieser Roman spielt in Berlin und zwar Anfang der 30er Jahre. Wir wissen, das war eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit. Es gab Millionen Arbeitslose. Die Hyperinflation vorher hatte vielen die letzten Ersparnisse genommen. Und Ulrich Alexander Boschwitz widmet sich in seinem Roman gerade denen, die eben alles verloren haben. Also Bettlern, Hausierern, Versehrten, Prostituierten, Witwen und so weiter. Und er beschreibt deren Leben an zwei Tagen. Und dabei greift er dann immer wieder auch eine Person heraus, deren Hintergrundgeschichte er dann etwas genauer beschreibt.
Welche Personen sind das?
Also da gibt es einmal Emil Fundholz, das ist ein Bettler, schon ein bisschen älter, 65 bis 70 Jahre alt. Dann gibt es einen, der heißt Tönchen oder wird so genannt, der ist geistig etwas minder bemittelt. Dann Griesmann, ungefähr 30 Jahre alt, ein ehemaliger Straßenbahnfahrer, der wegen angeblicher Unterschlagung rausgeworfen wurde und dabei das Geld nur verloren hat, was dann vermisst wird. Dann gibt es Minchen Lindner, die wird so von so einem älteren Herrn ausgehalten. Der Gemüsehändler Walter Schreiber mit seiner tuberkulosekranken Frau. Elsie, eine junge Frau, nicht besonders schön, die ist mit einem Sonnenberg verheiratet. Der ist blind durch einen Kopfschuss im Krieg und er wütet auf alles in der Welt und ist auch ziemlich brutal zu seiner Elsie. Dann gibt es den schönen Wilhelm, der ist so Zuhälter aus Not, weil er keinen anderen Beruf auch mehr hat. Die Witwe Fliebusch, die seit 20 Jahren ihren Mann sucht, der im Krieg verschollen ist und darüber dann verrückt geworden ist, also die Witwe. Und dann gibt es noch viele andere mehr.
Wie führt Ulrich Alexander Boschwitz dann diese Einzelschicksale zu einer Geschichte zusammen?
Also das Ganze beginnt mit Fundholz, der sich um Tönchen kümmert. Er sucht eine Schlafstelle für sie beide und findet sie dann im dunklen Keller des Gemüsehändlers Schreiber. Und wir hören jetzt als erstes einen Ausschnitt, in dem dieser Fundholz beschrieben wird. Und zwar liest das der Schauspieler Hans Löw.
Fundholz ärgerte sich nicht über Tönchens Dauergrinsen. Er war überhaupt längst über eine Regung wie Ärger hinaus und auf dem besten Wege, vollkommen abgestumpft zu werden. Die Vergangenheit lag wie ein Traum hinter ihm und die Zukunft war nebelhaft, ungewiss und ziemlich uninteressant. Es hatte mal eine Zeit gegeben. Sie lag so fern, dass er manchmal glaubte, sie sich einzubilden, in welcher er Bettlern gegeben hatte. Einst hatte er Geld verdient, ein Heim und eine Frau gehabt. Seitdem waren Tausende von Tagen vergangen, an denen er gebettelt hatte, und Tausende von Nächten, in denen er in Asylen, auf Bänken oder in Kellern hatte schlafen müssen. Das Leben, das wirkliche, zivilisierte, menschliche Leben, lag seit mehr als 10 Jahren hinter ihm, und solange er leben würde, würde er weiter betteln müssen.
Also dieser Fundholz ist ziemlich abgestumpft. Von ihm hören wir als Ersten von seinem Tönchen. Und dann kommen eben die anderen Menschen immer weiter so dazu. Tönchen und Fundholz sind beispielsweise mit Griesmann bekannt und dessen Schicksal wurde durch die Trunksucht seines Vaters begründet.
Der alte Griesmann aber hatte nicht nur getrunken, wenn er durstig gewesen war, sondern er hatte getrunken, um sich Durst zu machen. und weil Bier ihn nicht mehr in Rauschzustände zu versetzen vermocht hatte, hatte er Schnaps gesoffen. Und nachdem der Schnaps seine Gesundheit und Kraft unterhöhlt hatte, hatte er den Beruf wechseln müssen und war zur Droschke gegangen. Immerhin hatte seine Kraft noch ausgereicht, um jedes Mal, wenn er guter Stimmung gewesen war, seine Frau und seinen Sohn Fritz zu verprügeln. Fritz war klein, und der alte Grissmann hatte seinen zwergenhaften und schwächlichen Sohn deshalb stark zu prügeln versucht, aber es war ihm nicht gelungen. Dann war seine Frau gestorben und Grissmann Senior kurze Zeit später wegen einer Rauferei im Gefängnis gelandet. Fritz war in ein Waisenhaus gekommen. Er blieb ein schwächlicher, ängstlicher Mensch. Er hatte keinen Mut und empfand diesen Mangel als quälend. Im Heim hatte er zunächst versucht, ihn sich durch Grausamkeiten zu beweisen. Er hatte Fliegen die Beine einzeln ausgerissen und kleinere Jungs verdroschen, aber das hatte ihn nicht mutiger werden lassen. Und weil im Heim alle gegen ihn Stellung bezogen hatten und seine Grausamkeiten gewöhnlich mit Prügel geendet hatten, die er einstecken musste, war er nur noch furchtsamer geworden. Grissmann litt an Schlaflosigkeit. Tagsüber hatte er keine Beschäftigung und nachts war er nicht müde und konnte nicht schlafen. Er hatte zwar eine Schlafstelle, aber im selben Zimmer schliefen auch zwei andere junge Männer. Sie schnarchten, wenn sie schliefen, und sie verspotteten ihn, wenn sie wach waren. Auch sie waren arbeitslos, aber instinktiv hatten sie in ihm ein Wesen entdeckt, das noch schlechter dran war als sie selbst, einen Menschen mit inneren Defekten. Grissmann fürchtete sich vor ihnen, und sie hatten seine Furcht freudig registriert.
Tja, also dieser Grissmann Junior ist ein Mann voller Furcht, der aber auch so eine ganz tiefe Wut in sich hat. Grissmann lernt dann den blinden Sonnenberg und dessen Frau Elsie kennen. Diese Elsie wirft Grissmann schöne Blicke zu, weil sie von diesem brutalen Sonnenberg wegkommen will. Und sie alle treffen sich dann abends in der Kneipe zum fröhlichen Weidmann. Grissmann tanzt dann an dem Abend auch mit der Elsie. Und das führt dann zur Katastrophe, an deren Ende es einen Toten gibt.
Das sind ja alles keine herkömmlichen Helden, eher Anti-Helden, Dorothee Meyer-Karwick. Sind Sie der Geschichte dennoch gerne gefolgt oder vielleicht gerade deswegen?
Ja, eigentlich schon. Ulrich Alexander Boschwitz bringt ja bei allem Elend auch viel Sympathie für seine Figuren auf. Es gibt Personen, die ein bisschen weniger sympathisch sind, wie der blinde Sonnenberg. Also da ist mir nichts aufgefallen, was ich sympathisch fand. Aber Tönnchen beispielsweise oder dieser hilflose Gemüsehändler mit seiner kranken Frau zu Hause oder diese verrückt gewordene Witwe Fliebusch, die werden alle sehr freundlich gezeichnet. Fundholz sowieso, der sich um Tönnchen kümmert, den er irgendwann mal sozusagen im Abfall aufgelesen hat. Und für ihn gilt das nicht, aber für die meisten anderen Personen dieses Roman schon, so streng nach Brecht. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Diese Minchen beispielsweise, die wird ja von einem verheirateten Herrn ausgehalten. Der spendiert ihr eine Wohnung. Sie arbeitet dann aber ohne sein Wissen trotzdem weiter als Prostituierte, womit sie natürlich nicht nur sich, sondern auch ihren Geliebten und damit auch dessen Frau in Gefahr durch Geschlechtskrankheiten. Aber sie macht das, weil sie Sorge hat, dass ihr Verehrer entweder stirbt oder sie einfach wieder auf die Straße setzt, wenn er sie leid ist. Und so geht es dann bei vielen anderen Personen auch, die einfach so handeln, weil sie so handeln müssen.
Ja, wie ist denn das Ganze geschrieben?
Also wir haben es vorhin gehört, es ist ein relativ einfacher Satzbau, den Protagonisten und deren Leben angepasst. Das wirkt mitunter das Ganze auch wie so eine soziologische Studie. Also da gibt es beispielsweise auch einen kurzen Abriss über die Folgen der Rationalisierung. Das wirkt mitunter dann ein bisschen lehrstückhaft, aber man muss eben auch berücksichtigen, dass der Autor gerade mal knapp über 20 Jahre alt war. Das erinnert natürlich insgesamt an Berlin-Alexanderplatz. Auch wenn es nicht die literarische Qualität hat, ist es dann doch insgesamt ein wertvoller und interessanter Bericht über die Zeit kurz vor dem Nationalsozialismus.
Wie gefällt Ihnen denn der Interpret Dorothee Meyer-Karwick? Der heißt Hans Löw.
Ja, Hans Löw, ist sozusagen bekannt aus Film und Fernsehen. Der geht hier nicht wahnsinnig aus sich heraus. Er verkörpert aber dennoch ganz gut die einzelnen Figuren, gibt ihnen jeweils einen eigenen Charakter. Mir war er mitunter ein bisschen zu zurückhaltend. Das wirkt ein bisschen apathisch. Das passt zwar zu den Personen, reißt einen beim Zuhören aber eben auch nicht so mit. Es ist eben ein interessanter Autor und wer mehr von ihm lesen oder hören möchte, dem kann man eigentlich den Roman Der Reisende empfehlen. Der ist vor einem Jahr neu herausgekommen.
Ja, und der Autor heißt Ulrich Alexander Borschwitz. Das Hörbuch, das wir gerade vorgestellt haben, Menschen neben dem Leben. Der Sprecher ist Hans Löw. Die 6 CDs dauern 7 Stunden und 46 Minuten, kosten rund 20 Euro. Erschienen sind sie im Verlag DAV, der Audioverlag. Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Zum 30-jährigen Fall der Mauer vor 30 Jahren erschien ein Hörspiel von Ronald Steckel als Hörbuch. Der 74-jährige Autor ist Regisseur, Komponist und Multimedia-Künstler. Bereits 1984 hatte das Hörspiel Die Mauer die größte Wandzeitung der Welt für den damaligen Sender Freies Berlin, heute Rundfunk Berlin-Brandenburg, realisiert. Dorothee Meyer-Karweg, was hören wir hier?
Die Ausgangssituation ist folgende. Ronald Steckel hatte lange in London gewohnt und zog dann 1968 nach Berlin. Da stand die Mauer ja schon 7 Jahre lang. Und Berlin war damals einfach die interessanteste Stadt in Deutschland, so ein Mekka der Subkulturen. Und die Mauer wurde ja entweder Schandmauer genannt, beispielsweise von der Springerpresse, oder antifaschistischer Schutzwall, so nannte ihn die SED. Und Westberliner begannen dann bald, die Mauer auf der Westseite zu beschreiben. Ronald Steckel sah das natürlich und nennt es die Schriftphase, die dann begann. Und die hatte ihren Höhepunkt Anfang der 80er Jahre. Steckel empfand die Sätze und Worte so als Stimme des Volkes. Da gab es also politische Appelle, man las von kurzen persönlichen Tragödien, es gab auch primitive Schmierereien natürlich. Und Ronald Steckel war von dem allen beeindruckt und rief dann in der Hörspielredaktion des damaligen SFB an und hörte mit Verblüffung, dass sich noch nie jemand dieser Sätze künstlerisch angenommen hatte. Er tat es dann, schrieb die Sätze ab, das waren mehr als 1000 Wörter, Ausrufe und so weiter und komponierte daraus dann ein Hörspiel. Und für ihn stellte sich dann die Frage, wer soll das sprechen? Also entweder mehrere Schauspieler oder einfach die Menschen auf der Straße, die es auch angeschrieben hatten. Er entschied sich dann für Wolfgang Neuss.
Ja, und der hatte ja einen sehr wechselvollen Karriereweg.
Das kann man wohl sagen. Also er ist 1923 in Breslau geboren und war Kabarettist, Schauspieler und Schlagersänger sogar. In den 1950er Jahren wurde er bekannt durch sehr viele Filme. Das reicht von Ferien auf Immenhof bis zu Das Wirtshaus im Spessart und den Nachfolgefilmen oder Wir Kellerkinder. Er trat auch lange mit Wolfgang Müller auf, der dann aber 1960 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und in den 60er Jahren politisierte sich Neuss immer mehr, machte dann auch mit bei der APO, also bei der außerparlamentarischen Opposition und machte dann Soloprogramme. Dann gab es in den 70ern einen Einbruch, er lebte schließlich nur noch von Sozialhilfe, hatte aber weiterhin so seine Anhänger. Und Ronald Steckel fragte ihn dann, ob er die Sätze lesen würde. Er sagte zu und das Ganze wurde dann bei Neuss zu Hause aufgenommen und das Ergebnis hören wir hier in einem kleinen Ausschnitt.
Macht ist immer ohne Liebe, aber liebevoller Macht.
Adolf Honecker ist wieder da.
Schnulli liebt Frieda.
Assi, der Sektfetzer.
Es lebe die illegale, es lebe die illegale, es lebe die illegale KPDML-Sektion DDR.
Strauß geht hier raus. Inzucht. Bast ist nett.
Bob Marley lebt.
Das Unbewusste.
Isa Power, Klasse 8a, war hier am 29.04.83. Gela, Kiki, Karin, Sabine, Sylvia, Claudia, Alexandra, Andreas, Frau Meier. Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei.
Aber es fängt doch erst an. Gott, gib uns Kraft, diesen Wahnsinn zu beenden. Was für eine tolle Wand. Was für eine tolle Wand.
Was für eine tolle Wand.
Das ist neu, das ist geil.
Hurra, hurra, der Osten brennt.
Wir haben es nicht gewusst.
Wir haben es nicht gewusst.
Arsch.
Denkste.
Es lebe der 2. oder 3. Mai.
Mehr Gefühle. Gewaltfrei. Schuhhaus Überle. Hansach. Schwarzwald. Hauptstraße. 44.
Wir kommen.
UMO. Gestapo. Mehr Liebe. Saugeil. Hallo Bludi. Gruß von Monika. CDU. Sau. Ich liebe Julia und ich Kaya. Weich ist stärker als hart.
Unter Stalin gab es keine Mörder. KPDML. Rote Garde.
Seht auf die Sonnenseite des Lebens. Spiegelverkehrt.
Ich darf nur gibsten, Wählse, noch sieht vor ist.
Mauerblümchen, vereinigt euch.
Herzlichen Glückwunsch, Margot Darling.
Ich hab nicht geglaubt, dass es wahr ist, aber jetzt weiß ich es.
Freiheit für die Agitdrucker!
Ich erwarte dich im Herzen des Unmöglichen.
Sofortige Einstellung der Ermittlungsverfahren wegen Info. BUG,
nachdenken.
Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten,
Notausgang.
Brücken statt Mauern.
Nachdenken.
Köter weg.
Notausgang.
Unsere Freiheit ist ihr Tod.
Nachdenken.
Grüne Grenze.
Notausgang.
Wildfrei Prolos.
Mehr Beton ins Müsli. Sie verlassen jetzt das Königreich des Horrors. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Folter für Travolta.
Gegen Staat hilft nur die Tat.
Honecker, die schwule Sau, macht zu Andropow-Wau-Wau.
Vater doof, Mutter doof, die ersten Kinder mussten sie wegschmeißen. Sabotiert die Fahndung, zerstecht die Autoreifen der Bullen, zerstört die Fahndungsplakate der Freiheitskämpfer.
Touristen raus aus SO36, betreten auf eigene Gefahr.
Keine Auslieferung von Astrid Proll.
Menschen, wacht endlich auf.
Tja, köstlich. so erfahren wir auch mal, wie man Spiegelschrift hörbar macht. Das war ein Ausschnitt aus der Hörcollage Die Mauer von Ronald Steckel, interpretiert von nur einem Mann, dem Schauspieler und Kabarettisten Wolfgang Neuss. Aufgenommen wurde das Ganze im Jahre 1984.
Ja, und ich finde es ausgesprochen gut, Wolfgang Neuss genommen zu haben. Erstens eben, er ist sehr mit Berlin verwachsen, auch wenn er in Breslau geboren wurde. Und wir haben es gerade gehört, er hat sprachlich eine immense Bandbreite. Er flüstert, schreit, wird melodramatisch, ganz ernst, ironisch, mahnend. Vor allem aber, er lässt hier wirklich alles aus sich raus.
Tja, das war ein sehr eindrucksvoller Ausschnitt, Dorothee Meyer-Karwick. Konnten Sie sich das auch über die ganze Länge so anhören?
Ja, es sind gute 50 Minuten und das geht wirklich sehr, sehr gut. Danach würde es sich naturgemäß irgendwann mal totlaufen. Es gibt ja auch viel Banales dabei, aber auf dieser Länge ist es wirklich sehr gut zu hören. Und es ist ja auch hervorragend von Ronald Steckel abgemischt und gemischt worden. Also das ist nicht alles einfach wild durcheinander, sondern es gibt immer wieder so ein bisschen so Themenblöcke. Mal wird es politisch, dann wieder witzig, dann mal, Gott sei Dank, nur ganz kurz banal. Und dadurch habe ich diese Soundcollage wie so ein atmendes Wesen empfunden. Also manchmal wird es ganz konzentriert, dann geht es wieder so ein bisschen auseinander. Wirklich ein sehr, sehr gutes Zeitdokument. Heute ist die Mauer ja weg, aber auch diese Schriftphase wurde dann Mitte der 80er Jahre mehr und mehr durch die Bilderphase abgelöst, wie Ronald Steckel sie nennt. Die Sprüche wurden übermalt und mehr durch Graffiti ersetzt.
Tja, das ist also etwas für Freunde des experimentellen Hörspiels, doch bestimmt auch für alle anderen Hörspiel-Nerds interessant, sich eine Aufnahme von 1984 mit heutigen Ohren anzuhören. Was meinen Sie?
Ich finde, das hört man durchaus überhaupt nicht, dass das jetzt schon über 30 Jahre her ist, dass das aufgenommen wurde.
Ronald Steckel hat das Stück geschrieben. Es heißt Die Mauer, die größte Wandzeitung der Welt. Der Sprecher ist Wolfgang Neuss. Die CD dauert 50 Minuten und kostet rund 13 Euro. Erschienen ist sie im Verlag DAV, der Audioverlag. Nun stellen wir Ihnen ein Stück von Peter Stamm vor. Marsha aus Vermont, eine Weihnachtsgeschichte. Peter Stamm ist 1963 geboren und studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Dann war er in unterschiedlichen Berufen aktiv, unter anderem in Paris und in New York. Heute lebt er in der Schweiz und arbeitet seit 1990 als freier Autor. Bekanntere Werke sind Agnes, Blitzeis, Ungefähre Landschaften oder Weit über das Land. Dorothee Meyer-Karwick, Sie haben schon einige Lesungen seiner Romane vorgestellt und ich weiß, dass Sie ein Fan dieses Autors sind. Was schätzen Sie an ihm?
Ja, ich mag sehr seinen Stil. Also er arbeitet sehr viel mit kurzen Hauptsätzen, verzichtet fast völlig auf schmückende Adjektive, Metaphern oder Vergleiche. Die Werke, die Romane kommen mir immer extrem verdichtet vor. Also da ist wirklich kein Wort zu viel. Er ist das Gegenteil von geschwätzig. Und auch die Themen nehmen mich gefangen. Also da geht es immer um Grundlegendes. Menschen und deren Beziehungen, die Schwierigkeit mitunter Unmöglichkeit der Liebe. Es geht um Nähe und Distanz. Und um die Bilder, die wir von uns machen und die andere sich von uns machen.
Diesmal heißt der Roman Marsha aus Vermont, eine Weihnachtsgeschichte. Was ist das Weihnachtliche daran?
Ja, die Geschichte beginnt in der Weihnachtszeit in New York. 30 Jahre vor unserer Zeit. Im Mittelpunkt steht ein Ich-Erzähler. Damals ist er noch ein junger Mann, ein unbekannter Künstler. Maler will er werden, er lebt in New York. Aber er ist so erfolglos, dass er nun nach einem Jahr die Eltern um Geld für die Rückreise in die Schweiz bitten muss. Und er will dann Anfang des kommenden Jahres zurück. Das Weihnachtsfest will er nämlich noch mit Freunden feiern. Und auf dem Weg zurück in sein Apartment nach dem Fest trifft er eine junge Frau auf der Straße. Und da hören wir mal rein. Es liest Christian Brückner.
An einer Straßenkreuzung hielt ich an, um mich zu orientieren. Ich nahm mir eine Zigarette. Da sprach mich eine junge Frau an und fragte, ob ich für sie auch eine hätte. Als ich ihr Feuer gab, hielt sie ihre Hände schützend um meine. Eine zärtliche kleine Geste, die mich berührte. Sie schaute mir in die Augen und lächelte. »Heute sei ihr Geburtstag«, sagte sie. »Wenn ich $20 hätte, könnten wir ein paar Sachen kaufen und eine kleine Feier machen.« »Es tut mir leid«, sagte ich, »ich habe nicht so viel bei mir.« Sie sagte, das sei egal, ich solle hier auf sie warten. Sie gehe einkaufen und komme gleich wieder. »Seltsam, dass du Weihnachten Geburtstag hast?« »Ja«, sagte sie, als habe sie daran nicht gedacht, »das ist wahr.« Sie ging die Straße hinunter und ich wusste, dass heute nicht ihr Geburtstag war und dass sie nicht zurückkommen würde. »Warte«, rief ich und war mit ein paar schnellen Schritten wieder bei ihr. Sie kaufte ein wie jemand, der hungrig ist. Kalorienreiche Lebensmittel, immer die billigsten Marken, dafür große Packungen, kein Gemüse, keine Früchte. Am Anfang zählte sie noch die Preise zusammen, nannte die Summe und schaute mich an. »Ist schon okay«, sagte ich schließlich. »Ich habe noch ein paar Traveler-Shacks.« Ich legte eine Flasche billigen Whisky in den Einkaufswagen. »Ein bisschen Spaß muss sein.«
»Und? Haben die beiden Spaß miteinander?«
»Ja, durchaus. Also der Ich-Erzähler und diese Marsha verbringen die nächsten Tage miteinander, schlafen auch miteinander. Und Marsha erzählt ihm dann so ein bisschen von ihrer Jugend, ihrer Kindheit. Er erzählt, dass ihr Vater sehr reich ist und dass sie in einer alten Mühle in Vermont aufgewachsen ist. Ja, und dann gibt es aber da noch einen David, einen Schriftsteller und dessen Frau. Und David, Marsha und Davids Ehefrau haben eine Dreiecksbeziehung. Der Ich-Erzähler drängt da jetzt sozusagen rein, ohne dass die anderen beiden dies groß zu irritieren scheint. Und für den Ich-Erzähler ist es dann eigentlich die seltsamste Zeit seines Lebens, kann man sich vorstellen. Die vier feiern dann noch Silvester zusammen und am nächsten Tag fliegt der Ich-Erzähler zurück in die Schweiz und alle hören 30 Jahre lang nichts mehr voneinander. Der Ich-Erzähler ist mittlerweile ein bekannterer Maler geworden und als er mal wieder in New York ist, erzählt ihm sein Galerist von einer Künstlerkolonie in Vermont. Da könne man sich bewerben und eine Zeit lang sehr angenehm leben. Und dem Ich-Erzähler dämmert, dass dies die Heimat von Marsha sein könnte. Er bewirbt sich und wird angenommen. In der Vorweihnachtszeit, also 30 Jahre später, kann er kommen. Und in seinem kleinen Apartment dort findet er dann im Schreibtisch ein Manuskript von einem David. Und das beginnt er zu lesen und erkennt, das muss der David von früher sein. Und der schreibt über die Zeit in New York, aber ganz anders, als der Ich-Erzähler sie erlebt hat.
Der Autor hatte unsere Namen geändert. Aus Marsha war Mary geworden, mich nannte er Joseph und sich und seine Frau Dean und Lucy. Joseph, der auch manchmal nur The Swiss Guy genannt wurde, war der Bösewicht der Geschichte, der in eine paradiesische Dreiecksgeschichte eindrang und alles durcheinander brachte. Nur Dreiecke seien stabil, hieß es irgendwo im Text. David musste ihn Jahre später geschrieben haben, nur so konnte ich mir erklären, dass seine Erinnerungen kaum etwas mit meinen und vermutlich auch nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hatten. Von der Leichtigkeit und Freiheit, die ich empfunden hatte, war bei ihm nichts zu spüren. Er beschrieb mich als aggressiv und aufdringlich, behauptete, ich hätte sowohl Marsha als auch Michelle oder Mireille bedrängt oder eben Mary und Lucy. Dabei berichtete er von Dingen, von denen er nur wissen konnte, weil die beiden Frauen ihm später davon erzählt hatten, intime Dinge, die ich meinem besten Freund nicht verraten hätte. Überhaupt bekam das Geschehene durch die Erzählung eine Drastik, die ich so nicht empfunden hatte. Es kam mir vor, als sei eine empfindliche Pflanze unter einem Stapel von Büchern plattgepresst worden zu einem flachen Präparat ohne Schönheit und ohne Leben.
Tja, der Ich-Erzähler, dieser Swiss Guy, habe die Beziehung zwischen Marsha und David auseinandergebracht. Das ist so der Tenor dieses Werks, was da in seiner Schublade liegt. Und dem Ich-Erzähler kommt der Text ziemlich verlogen und rührselig vor. Aber er ist natürlich ein bisschen irritiert, vor allem als am Schluss der Satz steht, uns wurde ein Kind geboren.
Wo kommt denn der Ich-Erzähler heraus, was mit diesem Satz gemeint ist?
Ja, was er erfährt, Marsha hat tatsächlich eine Tochter bekommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, von wem? Und wie so oft bleibt dies bei Peter Stamm so im Ungefähren. Es könnte die Tochter des Ich-Erzählers sein. Und es könnte die relativ junge Frau sein, Tracy, die an der Rezeption arbeitet. Naja, der Ich-Erzähler lebt dann dort, bekommt irgendwann Fieber, so eine richtige Grippe und Tracy pflegt ihn dann. Und dann schwirren ihm alle möglichen Gedanken durch seine Fieberträume. Er träumt sich sozusagen das Leben mit Familie, das er nie gehabt hat.
Marsha oder David könnten ihm ja über vieles Auskunft geben. Sieht er sie überhaupt wieder?
Nein, er findet Spuren von Marsha, aber nicht sie selbst. Und er forscht auch nicht so wirklich genau nach. Es scheint so, ja, vielleicht, dass er sich nicht traut. Er träumt im Fieber von dieser Familie als Sehnsuchtsort, aber in seine Wirklichkeit will er sie dann doch nicht reinlassen. Der Erzähler traut sich vielleicht auch nicht, große Gefühle zuzulassen, auch nicht zu der möglichen Tochter. Am Schluss bleibt einfach, Leben geht weiter.
Der Sprecher ist Christian Brückner, genannt The Voice, unter anderem Krimmelpreisträger Dorothee Meyer-Karwick. Wird er seinem guten Ruf auch in diesem Hörbuch gerecht?
Ja, er hat ja schon wirklich viele Preise für seine Interpretationen bekommen. Als letztes 2017 den Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik. Und ich finde, er ist ein wirklich guter Sprecher für solch einen karg formulierenden Autor wie Peter Stamm. Also da kann er den Worten Luft zum Atmen lassen, das tut er ja auch. Brückner ist eben ein Meister des Pausensetzens. Sie haben vorhin während des O-Tons gesagt, eine Pause wäre Ihnen ein bisschen zu lang gewesen. Ja, das ist immer so Eindruckssache.
Ein Mühmillimeter zu lang, ja.
Ja, ja. Insgesamt ist es aber so, also gerade auch durch diesen Sprecher, es bleibt so ein bisschen alles in der Schwebe, im Ungefähren. Und das ist auch gut und sehr passend für diesen wirklich schönen und spannenden Text.
Peter Stamm heißt der Autor und sein Roman, den wir heute als Hörbuch vorgestellt haben, Marsha aus Vermont, eine Weihnachtsgeschichte. Der Sprecher ist Christian Brückner. Die zwei CDs dauern 1,5 Stunden und kosten rund 20 Euro. Erschienen sind sie bei der Edition Parlando. Und nun zur Rubrik In eigener Sache bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Bernd Gieseking hat das Kinderhörspiel Ab nach Paris geschrieben. Und der Hessische Rundfunk hat es zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk produziert. Der 61-jährige Autor ist auch als Kabarettist unterwegs. Er schreibt von Kolumnen über die Wahrheitsseite der Taz, über Kinderbücher und Kinderhörspiele für den WDR. Und er hat auch schon diverse andere Bücher veröffentlicht. Jetzt ist es also gerade das Kinderhörspiel Ab nach Paris. Dorothee Meyer-Karwick, wer haut denn hier ab nach Paris?
Ja, am Schluss landet eine ganze Familie dort. Es geht um eine Familie mit zwei Kindern. Da ist die etwas ältere Nele und der kleine Bruder Felix. Die leben mit der Mutter und der Oma zusammen. Der Vater ist ausgezogen. Es scheint so auf Scheidung hinauszulaufen. Zum Leidwesen der Kinder natürlich. Die Mutter muss arbeiten. Oma kümmert sich um Haushalt, Kinder und Hund. Ja, und eines Abends sehen sie alle zusammen fern Kulturnachrichten. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt.
Heute mit einem Bericht aus Paris, wo gerade im Museum Montmartre eine große Kunstausstellung eröffnet wird. Gezeigt werden Bilder des Malers Gilbert Le Français.
Gilbert? Du kennst den?
Das ist ja ne...
Dafür bist du zu klein.
Was ist denn mit dir los, Oma? So warst du ja noch
er
nie.
Er hat eine ungewöhnliche Bildserie geschaffen, mit Motiven aus dem Mai 1968, als Studenten und Arbeiter in Paris gemeinsam protestierten. Gilbert war damals Teil dieser Aktionen rund um das Quartier Latin und den Montmartre.
Warst du da auch?
Felix, bitte,
es
ich muss das hören.
Es gibt aber auch Proteste gegen die Ausstellung. Denn einige Kritiker vermuten in Gilbert jenen Meisterfälscher, der in den großen Kunstraub 1968 im Louvre verwickelt war.
Der Montmartre.
Der langjährige Sonderermittler für Kunstraub Jacques Chisard war damals ein junger Kriminalkommissar. Er hatte den Künstler 1968 festgenommen, musste ihn aber mangels Beweisen wieder auf freien Fuß setzen.
Ich halte ihn bis heute für einen Kunstfälscher und Dieb.
Jacques Chisard, den kennst du auch?
Er nahm vor einigen Monaten außerdem eine CD auf. Ganz Frankreich liebt mittlerweile dieses Lied über eine geheimnisvolle Roswig.
Je chante tous les jours, tu es mon grand amour. Pas seulement aujourd'hui, toi, jeune fille amande, Roswig.
Klingt fast wie dein Name, Oma, nur die letzte Silbe fehlt.
Komm, Felix, du kannst jetzt wenigstens den Tisch decken.
Was denn das? Ein Lied über Oma. Der Sänger hat aber ihre letzte Silbe vergessen. Ist aber schön.
Ja, das ist schön, das Lied. Und die Oma ist ganz aufgeregt. Und am nächsten Morgen ist sie weg. Die Mutter ist natürlich ziemlich durcheinander. Sie muss ja selbst zur Arbeit und Nele und Felix müssen sich allein um ihr Frühstück kümmern und sollen dann auch allein zur Schule. Sie aber wollen wissen, wo die Oma ist. Und sie vermuten, dass das Verschwinden, was mit den Bildern des französischen Malers zu tun hat, der in Paris jetzt eine Ausstellung eröffnet hat und den Oma offensichtlich aus Jugendtagen kennt. Die Kinder zögern deswegen nicht lange neben Hund Elvis mit und wollen Oma finden. Also ab nach Paris. Aber wie sollen sie dorthin kommen? Mit dem Zug natürlich.
Los, gleich kommt der Bus. Der fährt bis zum Bahnhof. Ich war noch nie alleine am Hauptbahnhof.
Du bist nicht allein. Ich bin da und Elvis ist auch hier.
Ich meine, ohne Erwachsene.
Ich bin erwachsen, also fast. Wenn uns einer fragt, dann bin ich 14. Ist das klar?
Und ich?
12.
Echt? So alt? Cool. Aber wir brauchen noch Fahrkarten.
Wie viel Geld hast du?
20 Euro und 32 Cent.
Warte kurz, ich habe 45 Euro und 63 Cent. Zusammen?
Ergeben das dann, warte kurz,
65 Euro und 95 Cent. Also wenn wir davon Fahrkarten kaufen, ist unser Geld alle, bevor wir in den Zug steigen. Wenn das überhaupt reicht.
Aber wie sollen wir denn dann nach Paris kommen?
Wir fahren schwarz, ohne Fahrkarten.
Aber das ist verboten.
Ja, klar ist das verboten. Aber es geht um Oma.
Tja, dass sie gar kein Geld für die Fahrkarten haben, das macht überhaupt nichts. Sie müssen ja ihre Oma finden.
Und schaffen es die drei bis Paris?
Ja, sie schaffen es mit ziemlich viel Trickserei. Und was sie dann dort erleben, das wird wirklich sehr turbulent erzählt.
Was hat es denn mit dem Maler auf sich?
Ja, der war wirklich der Liebhaber der Oma. Er hat Oma gemalt und ein Lied auf sie gedichtet. Wir hörten es vorhin. Er war ein Maler, der sehr gut Bilder von anderen abmalen konnte. Vielleicht ein bisschen zu gut. Die Polizei verdächtigte ihn jedenfalls, ein Fälscher zu sein. Und auch den damals zuständigen Polizisten kannte ja die Oma.
Offenbar eine sehr dynamische, agile Oma. Sie scheint jedenfalls keine Oma zu sein, die hinterm Ofen sitzt und strickt oder Kuchen backt.
Ja, vielleicht tut sie das auch, aber sie war ja eben auch mal jung und hat so allerlei erlebt. Und das ist für mich so ein bisschen die Quintessenz dieser Geschichte, dass die eigene Oma, die jetzt vielleicht ein bisschen gebrechlich ist, also diese ist es noch nicht, aber andere dann eben auch ihre ganz eigene Lebensgeschichte haben und wirklich aufregende Dinge erzählen könnten von früher. Ansonsten will die Geschichte hier eigentlich einfach nur Spaß machen.
In eigener Sache haben wir das Hörspiel Ab nach Paris vorgestellt. Bernd Gieseking hat es geschrieben und Regie geführt hat Hans-Helge Ott. Die Musik stammt von Serge Weber. Redaktion hatte Gudrun Hartmann. Mitgespielt haben Lou Tillmans, Jakob Roden, Edda Fischer, Enno Kallisch, Judith von Radetzky und viele andere. Die CD dauert 47 Minuten und kostet rund 13 Euro. Sie wird empfohlen ab 7 Jahren. Erschienen ist sie bei Argon Sauerländer Audio, HR2 Kultur und der Bayerische Rundfunk haben sie produziert. Das war die Hörbuchzeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder.